Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge unseres Podcasts Genom genommen.
Hallo.
Heute ist unser Thema der Klimawandel. Ein sehr großes Thema.
Ja, ein sehr prominentes Thema.
Ein sehr prominentes Thema, genau. Und ja, ich würde einfach mal damit starten, dass wir erstmal klären, was ist der Klimawandel? Der Klimawandel, das ist ja das Steigen der Temperatur auf unserem Planeten, dass das Klima halt immer wärmer wird. Und dementsprechend verschiedene Sachen passieren auf unserem Planeten.
Also wir sprechen jetzt quasi vom anthropogenen Klimawandel. Das heißt, der Klimawandel, der durch die Menschen maßgeblich mit beeinflusst wird. Es gibt ja auch innerhalb der Natur natürlichen Klimawandel, der dafür sorgt, dass sich im Verlaufe von Jahrmillionen das Klima immer wieder ändert. Also dass es sowas gibt wie Eiszeitalter und dann Warmzeiten, in denen es halt von der Temperatur her große Unterschiede gibt. Es geht da im Prinzip um die Vereisung der Polkappen. Sind sie vereist, dann haben wir eine Eiszeit. Sind sie nicht vereist, dann haben wir eine Warmzeit. Gerade befinden wir uns eigentlich in einem Eiszeitalter, aber es gibt die menschengemachte globale Erwärmung und die bezeichnen wir gemeinhin als den Klimawandel.
Genau. Welche Faktoren spielen denn da jetzt überhaupt mit rein, Nikolas? Also durch was entsteht dieser menschengemachte Klimawandel?
Auslöser für diese globale Erwärmung ist ja eigentlich hauptsächlich die Verbrennung von fossilen Energieträgern, also von Erdöl, Kohle, Erdgas und so, weil dadurch halt große Mengen an CO2 entstehen, die in die Umwelt entlassen werden. Aber das ist natürlich nicht der einzige Faktor. Es gibt natürlich auch viele andere Ursachen, die da mit reinspielen. Und teilweise sind das auch sehr viele Feedback-Effekte, die sich dann im Nachhinein selbst positiv verstärken. Zum Beispiel wird immer mehr Waldfläche von den Menschen abgerodet, um Platz zu machen für Landwirtschaft oder für Rohstoffabbau. Und dadurch gehen ganz viele Wälder drauf. Und Wälder sind CO2-Senken, weil natürlich Pflanzen CO2 speichern und dadurch der Atmosphäre entziehen. Und wenn die wegfallen, dann wird das CO2 nicht mehr gespeichert, sondern im Gegenteil verbrannt und freigesetzt. Andererseits wird durch die erhöhte Temperatur auch immer mehr Eis abgeschmolzen. Das heißt, die Polkappen schmelzen immer weiter ab. Dadurch gibt es immer weniger reflektierende Oberfläche auf der Erdkugel. Das heißt, die Sonnenstrahlung kann immer schlechter reflektiert werden und kann die Erde selbst immer weiter und schneller aufwärmen. Also ganz viele Effekte, die sich irgendwie gegenseitig verstärken. Und dann letztendlich dazu führen, dass es immer wärmer wird hier auf der Erde.
Genau. Was halt auch noch krass damit reinspielt, ist das Methan aus der Tierzucht und fluorierte Gase. Fluorierte Gase, die werden aus Geräten und Produkten halt freigesetzt, die diese Gase verwenden. Und die Emission dieser Gase hat einen 23.000 mal stärkeren Treibhauseffekt als das normale CO2.
Ach, das krass.
Wir freisetzen. Ja.
Jo.
Und das finde ich halt schon krass, ja.
Vielleicht können wir mal erklären, was der Treibhauseffekt überhaupt ist. So genau muss man das ja gar nicht wissen, aber im Prinzip läuft es ja darauf hinaus, dass solche Gase wie zum Beispiel CO2, Methan, diese fluorierten Gase,
auch Stickoxide
und Wasserdampf in die Atmosphäre kommen. Das sind alles Treibhausgase, die dafür sorgen, dass immer weniger von der Wärmeenergie, die von der Erde abgestrahlt wird, tatsächlich auch in den Weltraum entweichen kann. Sondern dadurch, dass sich diese Gasschicht in der Atmosphäre bildet und immer dichter wird, wird immer mehr von der Wärmestrahlung reflektiert und zurück auf die Erdoberfläche geworfen, wodurch sich die Erdoberfläche immer weiter erhitzt.
Genau.
Und die Atmosphäre selbst auch.
Und die Auswirkungen davon, die spüren wir jetzt ja schon. Also erstmal, es wird immer wärmer. Und zweitens passieren immer mehr Umweltkatastrophen, wie jetzt vor kurzem im Ahrtal, die Überflutung. Das sind alles so Wetterereignisse und Naturkatastrophen, die halt auf diese Erderwärmung zurückzuführen sind. Dann wird der Meeresspiegel immer weiter ansteigen, je mehr Polkappen abschmelzen. Wir werden viel mehr Waldbrände haben. Also das ist alles so ein Kreislauf, so eine Abwärtsspirale, dass wenn man da einmal drin steckt, dass man nur noch sehr schwer bis gar nicht mehr rauskommt, weil diese ganzen Ereignisse ja so dramatisch sind und so umfassend, dass wir als Menschen da eigentlich gar nichts gegen machen können.
Richtig. Und diese Temperaturerhöhung ist leider auch nicht irgendwie reversibel. Das heißt, man kann hoffen, dass die sich im Laufe von Millionen irgendwann selbst wieder reguliert. Aber es kann auch einfach sein, dass die Erde dann so warm bleibt.
Ja. Darüber hinaus haben wir deshalb ja auch ein ganz krasses Artensterben schon auf der Erde.
Stimmt.
Das auch vom Mensch gemacht worden ist. Und das als eins der, das siebte Massenaussterben der Tierarten. Ich glaube, in der ganzen Weltgeschichte gab es bis jetzt 6 Massenaussterben.
Die hingen ja auch oft mit dramatischen Klimaschwankungen zusammen.
Genau, und das letzte Massenaussterben, das war im Zeitalter der Dinos, wo die Dinos verschwunden sind durch den Asteroiden. Und jetzt das nächste Massenaussterben, das schafft der Mensch komplett ohne Fremdeinwirkung.
Krass.
Ja,
ne? Ich meine, schafft der Mensch ist ja irgendwie fast schon richtig gesagt, weil die Temperaturveränderungen, die wir beobachten, die existieren ja erst seit den quasi letzten 200 Jahren, seit Beginn der Industrialisierung. Davor hat der Mensch ja nicht in diesem Maße irgendwie fossile Energieträger verbrannt und CO2 in die Atmosphäre geblastet, wie er es halt jetzt seit den letzten 200 Jahren tut. Und es ist schon krass, wie sehr sich dadurch das Klima inzwischen schon verändert hat. Und auch immer, wenn man das hört, finde ich, klingt es immer noch so wenig. Also zum Beispiel, während sich die Erde im letzten Jahrhundert im Mittel um 0,8 Grad erwärmte, betrug die Erwärmung allein der letzten 30 Jahre 0,6 Grad Celsius. Und wenn man sich jetzt denkt, ja okay, bis 2040 soll es um 1,5 Grad Celsius steigen, da denke ich mir zuerst, ja 1,5 Grad, was ist das? Den Unterschied spüre ich vielleicht mal gar nicht mit meiner Hand, wenn ich irgendwo reinlange. Aber für die Erde, für das Ökosystem, sind das gravierende Temperatursteigerungen, die zu den ganzen Effekten führen, die du gerade schon aufgezählt hast.
Ich habe auch noch ein paar Zahlen dabei, nämlich zwischen den Jahren 1850 und 2000 sollen 50% der Gletscherflächen in den Alpen verschwunden sein und zwischen 1901 und 2010 ist nach dem Weltklimarat IPCC der Meeresspiegel um 19 cm angestiegen.
Ey, krass.
Und das musst du dir einfach mal überlegen. Wenn der jetzt, sage ich mal, noch weitere 20 Zentimeter ansteigt, das sind ganz viele Inseln und Küstengebiete, die halt auf Meeresniveau liegen, weg. Das unter Wasser.
Das kann man sich irgendwie noch gar nicht richtig vorstellen.
Ja.
Vor allem diese Wechsel, die ja sonst in geologischen Zeiträumen nur stattfinden, im Lauf von Jahrhunderten mitzuerleben, quasi, das ist schon crazy. Während ich mir was über den Treibhauseffekt durchgelesen habe, bin ich auf einen interessanten Fact gestoßen. Mhm. Und zwar, hättest du gedacht, dass eine reduzierte Luftverschmutzung den Treibhauseffekt sogar fördert?
Nee.
Also ein Teil der Erwärmung, so steht es zumindest auf Wikipedia, seit 1980 in Deutschland geht auf eine Reduzierung der Luftverschmutzung zurück. Und das liegt daran, dass giftige Oxide, wie zum Beispiel Schwefeldioxid, als Nebenprodukt der Verbrennung von jetzt fossilen Energieträgern zum Beispiel oder in anderen industriellen Prozessen entstehen, aber durch immer bessere Luftfilter halt besser rausgefiltert werden und nicht mehr in die Atmosphäre freigesetzt. Und das ist natürlich auch sinnvoll, weil solche Sachen verantwortlich sind für sauren Regen und damit letztendlich auch eine große Belastung fürs Ökosystem. Allerdings regen sie auch die vermehrte Wolkenbildung an. Und dadurch, dass jetzt seit mehr als 40 Jahren diese Stoffe mehr oder weniger gut gefiltert werden, ist dieser Effekt nicht mehr da. Und durch die reduzierte Wolkenbildung wird die Durchlässigkeit der Atmosphäre für das Sonnenlicht ja noch weiter erhöht. Und deswegen trägt das zum Treibhauseffekt und zur Erwärmung der Erde bei.
Ja, krass.
Ja, das war nur so ein kleiner Funfact, weil ich das irgendwie witzig fand. Und witzig und natürlich in erster Linie traurig.
Das stimmt allerdings.
Das ist sowieso ein großer Faktor. Ich meine, wenn man sich mit dem Klimawandel auseinandersetzt, dann ist es schwierig, da nicht in eine Depression zu verfallen.
Ja, ich finde es schon ziemlich krass, was man halt so nachliest, was einem gar nicht so präsent war oder ist so, dass das halt noch viel mehr Auswirkungen hat als einem Bewusstsein, so als Normalbürger, sag ich mal.
Für mich wird immer mehr der Dringlichkeitsaspekt jetzt bewusst. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, wie diese ganze Sache mit Greta Thunberg war und die jetzt auch immer noch ist. Ich meine, Fridays for Future ist ja immer noch eine ongoing Bewegung, Gott sei Dank.
Mhm.
Aber am Anfang, als das so aufgekommen ist, zumindest so in meinem familiären Umfeld zum Beispiel, war die Reaktion, ja, das ist ja viel zu radikal und was die fordern, ist ja total unrealistisch und das lässt sich alles gar nicht umsetzen. Und das stimmt natürlich auch teilweise, das kann ich auch verstehen, aber andererseits irgendwie ist es auch angebracht, dass es so radikal ist, weil es halt wirklich eigentlich schon 5 nach 12 ist. Also
stimmt, ja.
Im Endeffekt, ich lese immer von so Hochrechnungen, wo dann steht, was würde passieren, wenn wir ab jetzt als Erde sagen würden, wir emittieren keine weiteren Treibhausgase mehr. Und selbst dann würden die Rechnungen schon sagen, ja, okay, es würde Jahrhunderte dauern, bis sich das wieder normalisiert. Mhm. Und eigentlich spüren wir die Folgen ja jetzt schon und es ist quasi schon teilweise zu spät, diese Erwärmung aufzuhalten. Aber ich meine, selbst wenn wir jetzt in Deutschland unsere Treibhausgase reduzieren, sind wir halt ein Furzteil der Welt.
Das ist halt auch noch so.
Es gibt trotzdem noch riesige Industrienationen auf der ganzen Welt, die tonnenweise Treibhausgase in die Atmosphäre blasen.
Ja, nicht nur Industrienationen, auch diese ganzen dritte Weltländer oder Entwicklungsländer, so wie China und Indien.
Also ich weiß nicht. Entwicklungsländer so wie China.
Indien. Aber doch, China ist, glaube ich, auch noch Entwicklungsland, oder?
China ist doch kein Entwicklungsland.
Ich glaube, safe.
Was?
Doch. Irgendwas habe ich mal gelesen.
Also ich meine, Teile von China.
100%.
Ich weiß aber auch gar nicht. Was ist eigentlich Entwicklungsland für eine Definition? Also wie ist das definiert?
Ich habe keine Ahnung.
Wie ist das definiert? China beharrt trotz seiner Wirtschaftsstärke und weitreichenden Entwicklungsfortschritte auf dem Status als größtes Entwicklungsland der Welt.
Ja, genau.
Dadurch wird dem Land in internationalen Regimen eine entsprechende Sonderbehandlung zuteil. Ach nee. Ach, die wollen sich quasi selbst als Entwicklungsland ausgeben.
Ja.
Weil sie sich dadurch Vorteile versprechen.
Anscheinend, ja. Auf jeden Fall finde ich halt so krass, dass halt in diesen Ländern leben so viele Menschen. Und ich habe halt das Gefühl, dass dieser Klimawandel und die Dringlichkeit, da etwas dagegen zu tun, bei denen überhaupt noch nicht angekommen ist.
Nee, auf keinen Fall.
Und das ist halt noch ein Problem.
Aber andererseits kann ich mir das ja auch irgendwie gut, also finde ich das nachvollziehbar, weil
ja, klar,
China natürlich jetzt ja gerade erst emerged. So. Also
ja,
ich meine,
ja,
der Wohlstandszuwachs, der da jetzt passiert und die Industrialisierung, die da passiert ist, die ist ja auch in den letzten 50 Jahren erst so krass
auf jeden Fall
angewachsen. Die Leute sind ja jetzt gerade in der Phase, dass sie wohlhabend werden. Und irgendwie sich so Gedanken darüber zu machen, ist ja schon ein Privileg, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Luxusgut, sage ich mal, dass wir haben, dass es uns so gut geht, dass wir uns darüber Sorgen machen können. Und ich finde es halt auch wichtig, dass Europa bzw. USA vielleicht auch noch da einfach auch mit gutem Beispiel vorangehen und vielleicht sagen, wir ändern als erstes unsere Lebensweise, sodass die anderen das sehen und vielleicht nachziehen.
Mhm.
Aber
ja, der es kann, sollte es auf jeden Fall auch tun.
Ja,
das
genau,
ist ja das Ding. Und es ist ja irgendwie auch schwierig, weil andererseits, wenn du dich erst entwickelst, aber dann später das Klima es halt nicht mehr zulässt, dass du dich noch weiterentwickeln kannst, das bringt es dir halt auch nichts.
Was denkst du denn, was wir in Deutschland machen könnten oder was man so als Privatperson machen könnte, um seinen CO2-Abdruck zu verringern?
Boah. Also ich glaube, das Allerwichtigste, und das sage ich generell bei allem, auch wenn es jetzt um irgendwelche anderen Themen wie zum Beispiel Veganismus oder so geht, ist einfach alle Konsumentscheidungen zu reflektieren und bewusst darüber nachzudenken. Und das ist schwierig, weil man halt so viele Konsumentscheidungen trifft. Ich meine, es geht ja nicht nur um das Essen, das man zu sich nimmt, sondern alle anderen materiellen Dinge, die man kauft, wie man sich fortbewegt, wie man, keine Ahnung, wie man sich bildet, welche Institutionen man unterstützt. Das ist ja ganz viel. Aber mit allem hat man einen Einfluss auf bestimmte Dinge, zum Beispiel auch auf den CO2-Fußabdruck, den man hinterlässt. Also, keine Ahnung, am besten fängt man im eigenen Einkaufskorb an, würde ich sagen.
Genau, das ist auch sowas, wenn man regional und sowas einkauft, dann spart man sich einen Haufen Emissionen, die halt durch Transport von Lebensmitteln entstehen. Und man kann Fleisch reduziert essen oder halt auch komplett auf Fleisch verzichten. Und was ich halt auch ganz kritisch finde, ist, ein Haufen Leute fliegen ja ganz gerne in Urlaub.
Oh, das ist auch ein gutes Thema.
Und gerade das Fliegen ist mit einer der schädlichsten Arten der Mobilität. Und ich habe dir jetzt mal ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar, wenn du jetzt von Deutschland auf die Malediven fliegst, Hin- und Rückflug, bist du für circa 5 Tonnen CO2 verantwortlich, die dabei ausgestoßen werden.
Okay. Und mitverantwortlich.
Mitverantwortlich, genau. Aber ein Mittelklassenwagen, also ein PKW, der könnte bis zu 25.000 Kilometer fahren, um entsprechende CO2-Belastung auszustoßen.
Boah.
Das musst du dir mal überlegen. Für einmal schnell in Urlaub könntest du anderthalb, zwei Jahre, je nachdem, wie viel du mit deinem Auto fährst,
krass,
fahren. Und würde es entsprechende Treibhausgase ausstoßen. Und das finde ich halt schon heftig, dass Fliegen so umweltschädlich ist.
Würdest du dir da ein politisches Vorgehen dagegen wünschen? Oder irgendeine Reglementation, die das zum Beispiel teurer macht oder stärker besteuert oder einschränkt?
Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es nicht mehr diese Billigflüge gibt, wo du zum Teil für, keine Ahnung, 40 Euro nach sonst wo fliegen kannst. Und was ich auch ziemlich schlimm finde, sind diese ganzen Inlandflüge. Dass du jetzt von München nach Berlin oder so fliegst, innerhalb von einer Stunde. Ich meine, du könntest auch genauso gut mit der Bahn fahren. Das dauert dann halt vielleicht mal 2-3 Stunden länger.
Und wenn du ganz am Arsch gekniffen bist, ist es auch noch wesentlich teurer als zu fliegen. Das ist ja die Sauerei.
Das stimmt, genau, ja. Das ist halt auch sowas,
wo ich... Was ich überhaupt nicht verstehen kann.
Nee, das stimmt, ja. Also ich wünsche mir auch, dass vielleicht geguckt wird, dass die Preise für Bahn und Bus billiger sind als für Fliegen.
Definitiv. Also meiner Meinung nach wäre es sowieso wesentlich besser, wenn wir freien Nah- und Fernverkehr hätten. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wieso das nicht geht. Also ich kann mir vorstellen, dass, keine Ahnung, die Millionen, die da reingesteckt werden, zum Beispiel in die Förderung der Lufthansa oder so, solche Dinge aufrechtzuerhalten, könnte man das Geld nicht auch nutzen, um irgendwie Nah- und Fernverkehr einfach zugänglicher zu machen für Leute, damit es sich auch lohnt, mit dem Zug von München nach Berlin zu fahren.
Ja, ich finde das...
Aber das mit dem Einkaufen zum Beispiel, ich finde das auch krass, wenn ich so darüber nachdenke, was es bei uns für eine Auswahl gibt, weil diese Sache von, ich fliege jetzt mal in die Malediven in Urlaub oder ich gönne mir jetzt mal eine Papaya zum Frühstück, ist ja eigentlich nur eine Sache der Gewöhnung.
Das stimmt.
Sobald das einmal da ist, akzeptieren die Leute das als neuen Lebensstandard. Aber wer sagt denn, dass man das jetzt im Grunde eigentlich braucht? Also wenn ich dann zum Beispiel durch die Obstabteilung laufe, sehe ich 5 Äpfel aus Deutschland, dann sehe ich aber auch noch Äpfel aus Italien und dann sehe ich Äpfel aus Neuseeland und frage mich so, brauchen wir jetzt noch die 8. Apfelsorte unbedingt aus Neuseeland? Muss die jetzt noch hier mit dazu rumchillen?
Ja, oder? Das stimmt schon. Ja, vor allem, es ist ja auch so schade, dass dann, keine Ahnung, zum Teil dann auch lieber ausländische Apfelsorten gekauft werden und die einheimischen Bauern dann zugrunde gehen, weil halt irgendwann die halt diesen Preis, den die ausländischen Bauern bringen, nicht mehr geben können.
Das, im Endeffekt geht es halt meistens ums Geld.
Ja, genau.
Und ich meine, das ist natürlich auch nachvollziehbar, wenn man nicht viel Einkommen hat, möchte man so günstig wie möglich einkaufen. Genau, ja. Und kann sich vielleicht dann nicht leisten, auf solche Kriterien wie ökologischer Fußabdruck zu achten.
Ja, aber da finde ich halt auch immer, selbst wenn du, jetzt sage ich mal, nicht das größte Einkommen hast, kann man trotzdem versuchen, nicht unbedingt immer das Billigste zu kaufen.
Auf jeden Fall.
Und halt einfach 2-3 Euro mehr fürs Essen auszugeben, weil man dann halt schon hochwertigere Nahrung zu sich nimmt.
Ich finde halt generell, man könnte was dagegen tun, indem man zum Beispiel die Auswahl einfach runterregelt. Also ich weiß nicht, es ist natürlich geil, dass es so viel Auswahl gibt, aber ich weiß nicht, ob die unbedingt notwendig ist. Also jetzt gerade zum Beispiel im Urlaub habe ich das gesehen in Kroatien, da im Supermarkt. Da gibt es halt regionales Gemüse. Es gibt zwar natürlich auch noch irgendwie exotisches Obst oder so, aber das Gemüse, das dort liegt, das ist wirklich alles von den Feldern. Ja, ja. Und wenn es das dort gerade nicht gibt, dann kann man das dort halt auch einfach nicht kaufen. Und trotzdem ernähren sich die Leute dort komplett in Ordnung. Also
ja, das ist ja auch sowas, dass ich finde es halt auch unnötig zu sagen, man muss jetzt Trauben auch im Januar essen können oder im März oder so, weißt du? Dass dann irgendwo auf der Welt die Trauben angebaut werden und zu uns importiert werden. Lass doch einfach bei uns die Trauben wachsen und dann gibt es die im Herbst oder halt auch noch im Winter, je nachdem, wie gelagert wird. Aber dann ist gut für den Rest des Jahres und dann kann man sich auf den Herbst wieder freuen.
Schon. Ich meine, für Gemüse wie Spargel oder so genau, funktioniert das ja auch.
Wollte gerade sagen. Also das ist ja schon bei manchen Gemüsesorten und Obstsorten und ich glaube, den Deutschen bricht das auch kein Zacken aus der Krone, das für viele andere Sachen so zu machen.
Ja, das ist halt das Problem, dass du inzwischen halt im Supermarkt einfach alles kaufen kannst und dich dadurch halt immer mehr entfremdest von den Produkten,
die da eigentlich stecken. Das ist wieder dieses Luxusproblem, das wir haben.
Genau. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde es krass, ich habe mir das durchgelesen, wie es aussieht mit dem Regenwald. Mhm. Dass so viel Regenwald abgeholzt wird, eigentlich sekündlich, du hast es vorhin gesagt, oder? Ja. Pro alle 2,5 Sekunden?
Alle 3-4 Sekunden eine Fläche, die einem Fußballfeld entspricht, wird an Wald abgeholzt
auf der Welt. Das ist schon crazy, einfach crazy. Und da habe ich mir mal durchgelesen, wie das so ist, zum Beispiel in Brasilien, was da so den Hauptanteil ausmacht. Mhm. Und klar, wie immer ist es die Viehzucht. 80% der Fläche werden einfach abgeholzt, um Weiden zu schaffen, damit da Rinder drauf weiden können, die dann später gegessen werden. Dann gibt es natürlich ganz viel Agrikultur, also es werden viele Monokulturen angebaut, hauptsächlich Soja, hauptsächlich für die Futtermittelproduktion. Dann gibt es aber auch noch andere Sachen. Es wird Erdöl abgebaut, in Ecuador zum Beispiel, dafür werden Waldflächen gerodet. Es werden mineralische Rohstoffe, also Bodenschätze irgendwo, da gibt es ein großes Vorkommen, da muss die Natur weichen und dann werden zum Beispiel irgendwelche Erze abgebaut, die dann aber auch Verwendung finden als Baustoff in Elektronik, zum Beispiel in Handys oder Computern. Dann Ölpalmen, es gibt ja nicht nur in Brasilien Regenwald, sondern auch in Indonesien zum Beispiel, für Palmöl. Das ist ja inzwischen auch ein bisschen an die Öffentlichkeit gedrungen, dass das ein Problem ist. Ja. Und dann auch noch Plantagen für Zellstoff, um Papier herzustellen und sowas wie Kakao oder Kaffee. Und das finde ich dann krass, weil bei solchen Dingen wie Schokolade, muss ich zugeben, denke ich nicht bewusst darüber nach oder meistens zumindest nicht,
das
eigentlich für einen krassen Einfluss hat, auch auf die Natur im Anbauland. Also da gibt es ja auch riesige Kakao-Monokulturen, die eigentlich gar nicht so gesund sind für das Klima dort und für die Ökologie dort.
Das stimmt allerdings.
Ja. Aber andererseits denke ich mir auch ein Leben ohne Schokolade. Ich meine, das ist natürlich auch ein absolutes Luxusproblem. Aber
auf jeden Fall. Aber da kann man auch wieder drauf gucken. Es gibt ja so ein paar Gütesiegel, die einigermaßen in Ordnung sind. Dass man halt guckt, dass man jetzt aus biologischem Anbau oder Fairtrade oder sowas seine Schokolade holt und halt nicht die billigste aus dem Regal greift. So.
Ich finde das einfach krass. Und da wäre es eigentlich, glaube ich, auch besser, wenn die Leute mehr Zeit hätten vielleicht und mehr Ressourcen, um einfach frisch zu kochen. Weil ich das Gefühl habe, die ganze Fertignahrung sorgt dafür, dass man halt noch weniger hinterfragt. Also ich meine, zum Beispiel, wenn du dir irgendwo was holst im Restaurant, achtest du ja meistens nicht darauf, woher die ihre Ware beziehen. Das betrifft dich ja nur, wenn du selbst einkaufst. Und bei irgendwelchen Fertigprodukten ist es nochmal undurchsichtiger, als wenn du einfach frisches Gemüse kaufst oder Getreide und dann direkt weißt, woher es kommt.
Einer der krassen Auswirkungen des Klimawandels ist ja die Erderwärmung. Und dadurch wird es ja immer heißer und auch in den ganzen Anbau.
Wait. Der Grund für den Klimawandel ist die Erderwärmung, nicht die
Auswirkung. Meine ich ja. aber auf jeden Fall, es wird wärmer auf unserer Erde. Und es wird auch in den Ländern oder in den Gebieten wärmer, wo ganz viel Pflanzen angebaut werden, die für unsere Grundnahrung zuständig sind. Ja, also sowas wie Weizen, Soja. Das Problem ist, dass diese Pflanzen Wasser brauchen. Und wenn es jetzt immer wärmer wird, geraten die unter Trockenstress und können vermutlich nicht mehr so gut Nahrung produzieren. Und da kommt jetzt die Biologie ins Spiel, weil in der Biotechnologie versuchen die Forscher ja, die Pflanzen resistenter gegen Umweltfaktoren zu machen, wie zum Beispiel Trockenstress, dass die Pflanzen mit weniger Wasser auskommen. Das Problem dabei ist allerdings, dass die Pflanzen dann öfters mal auch einen geringeren Ertrag haben. Und das will man ja nicht. Man will ja Pflanzen haben, die zwar weniger Wasser brauchen, gleichen Ertrag bringen, um halt irgendwie die Bevölkerung noch zu ernähren. Weil irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir die Bevölkerung nicht mehr ernähren können. Und dann wird Gentechnik sowieso das letzte Mittel sein, was wir haben. Aber ein Forscher, der hat sich mit dem Pflanzenhormon Abscisinsäure beschäftigt. Und Abscisinsäure ist dafür da, Stressreaktionen der Pflanze zu steuern, wie zum Beispiel Trockenstress. Dieser Forscher hat jetzt nach einem Weg gesucht, dieses Hormon der Pflanze zu geben, also extern. Ne? Weil das heißt, wenn man das Abscisin auf die Pflanze draufspritzt, dann führt das zum Beispiel dazu, dass die Stomata sich schließen, diese Spaltöffnung, ja? Dass die Pflanze weniger Wasser verdunstet. Aber Abscisinsäure hält nicht so lang, ist nicht so wirkungsvoll. Ne? Das heißt, man muss das oft ausbringen. Und dieser Forscher, der hat jetzt einen neuen Stoff gefunden, und zwar heißt der Opabactin.
Das ist ein Premium-Name, würde ich sagen.
Genau.
Den würde ich direkt patentieren.
Hat er, glaube ich, auch. genau, und diesen Stoff würde er halt, oder versucht er, als Spritzmittel auszubringen. Und dieses Opabactin, kurz OP, also die Abkürzung ist OP, und das soll anscheinend für Overpowered Abscisinsäure stehen.
Ach, ja? Wirklich?
Genau, weil das halt so einen ähnlichen Effekt hat wie diese Abscisinsäure, aber viel länger wirkt und viel besser wirkt.
Okay.
Das heißt, du bringst das aus und dann hält das doppelt, drei, vierfach so lang wie diese Abscisinsäure.
Was heißt, du bringst das aus? Kommt das in den Boden oder kommt das auf die Pflanze
drauf? Das kommt auf die Pflanzen drauf, wird drauf gesprüht.
Okay. Und hat auch keine ökologischen Auswirkungen auf irgendwie...
Das weiß man halt noch nicht. Da ist jetzt die Forschung gerade dran.
Okay.
Aber wenn das alles so funktionieren sollte, wäre das auf jeden Fall ein Ansatz, um Pflanzen besser gegen Trockenstress zu schützen. Mhm. Ist halt die Frage, ob das jetzt noch irgendwelche anderen Auswirkungen hat, die wir vielleicht noch nicht kennen. Aber genau, deshalb gibt es ja Forschung.
Ja, ist das schon in so einer Feld... Also ist das schon... Wird das schon ausgebracht irgendwo
als Nee, Test, das oder? Wird momentan erst noch Grundlagen erforscht.
Okay.
Aber genau. Erste Paper sind dazu veröffentlicht worden.
Nice. Ich habe tatsächlich auch was mitgebracht, was mit der Resistenz von Pflanzen gegen Trockenstress zu tun hat, beziehungsweise eher mit der Anpassung an Pflanzen an trockene Bedingungen. Sagen dir C4-Pflanzen was?
Also, ja, natürlich.
Natürlich. Aber vielleicht, ich erkläre es einfach trotzdem nochmal. Und zwar, ich meine, wir alle sind in essentieller Weise von Pflanzen abhängig, denn Pflanzen produzieren aus Sonnenlicht Kohlenhydrate. Und ohne diesen Stoffwechselprozess, ohne diese Photosynthese, hätten wir nichts, von dem wir leben könnten.
Genau.
Das heißt, Photosynthese ist eigentlich der geilste Prozess aller Zeiten, denn er ermöglicht uns allen das Leben hier auf der Erde. Das Besondere ist, dass manche Pflanzen das ein bisschen anders machen. Also im Prinzip geht es darum, dass sie CO2 aus der Atmosphäre brauchen, dann die Energie aus dem Licht nehmen und aus dem CO2 dann Zuckermoleküle bauen. Und damit das stattfinden kann, muss die Pflanze ja in irgendeiner Weise an das CO2 kommen. Das heißt, sie hat diese Spaltöffnungen, die du schon erwähnt hast, die sich dann öffnen, die sitzen im Blatt drin und dadurch kann das Gas in der Atmosphäre in die Pflanze eindringen und das CO2 wird dann in die Zellen aufgenommen, wo die Photosynthese stattfindet. Mhm. Jetzt, wenn die Pflanze aber an einem besonders trockenen Standort wächst, dann ist das ungünstig für die Pflanze, weil das Wasser, was in der Pflanze ist, dann aus den offenen Öffnungen in die Atmosphäre abdiffundiert und die Pflanze dadurch Wasser verliert. Und das kann sie sich natürlich nicht leisten, wenn nicht viel Wasser in der Umgebung vorhanden ist. Also hat sich in ariden Regionen, also in trockenen Regionen rund um den Globus, was entwickelt evolutionär, und zwar C4-Pflanzen. Der Name hängt einfach damit zusammen, welche Moleküle die jetzt primär produzieren im Zuge der Kohlenstoffverstoffwechslung. Und das Besondere hier ist, dass die ihren CO2, das sie aufnehmen, speichern können. Das heißt, die haben die Aufnahme von CO2 und die Umsetzung zu Zucker räumlich getrennt, was ihnen erlaubt, ganz viel CO2 aufzunehmen, dann ihre Stomata zu schließen und dann trotzdem noch das angesammelte CO2 weiter zu Zucker zu verarbeiten, ohne dabei Wasser zu verlieren. Und das ist natürlich ein super großer Vorteil. Tatsächlich ist diese Photosynthese viel effektiver. Sie kommt aber nicht bei so vielen Pflanzenarten vor. Also bekannte C4-Pflanzen, die man kennt, sind zum Beispiel Mais oder Hirse oder Zuckerrohr. Mhm. Trotzdem sind nur 3% aller heute vorkommenden Pflanzenarten C4-Pflanzen und trotzdem entfallen etwa 25% der gesamten Photosyntheseleistung der Landpflanzen auf diese C4-Pflanzen.
Ach, krass.
Weil die einfach so einen krassen Vorteil haben, was die Wasserersparnis angeht. Mhm. Und es wäre halt super geil, wenn man diesen Vorteil auch auf C3-Pflanzen übertragen könnte. Und ein Forschungsprojekt ist da zum Beispiel der Reis, die Reispflanze. Mhm. Und da gibt es ein Forschungsinstitut auf den Philippinen, das sich da seit mehreren Jahrzehnten mit auseinandersetzt, wo auch ganz viele Forschungsgelder hinfließen. Und die arbeiten eben daran, den Reis so zu modifizieren, dass er auch zur C4-Pflanze wird und mehr Wasser spart und wassersparender angebaut werden kann. Und die sind inzwischen sogar so weit, dass sie erste Pflanzen aufs Feld ausbringen und quasi testen, ob die anwachsen. Das dauert zwar auch noch bestimmt mehrere Jahrzehnte, bis das ausgereift ist, also aber es ist auch eine wertvolle
Ansatz. Nice Ansatz, ja.
Haben wir jetzt ein Resümee, was wir aus dieser Folge ziehen können?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es ist halt wichtig, dass jeder für sich selber entscheidet, wie wichtig einem der Klimawandel ist. Und ich finde es halt toll, wenn mehr Leute auf ihren ökologischen Fußabdruck achten und vielleicht die Erde dem Mensch noch ein bisschen länger zur Verfügung steht, als es momentan aussieht.
Also ehrlich gesagt habe ich da schon so ein bisschen die Hoffnung verloren. Und irgendwie finde ich es auch gar nicht so schade, weil ich mir denke, ich meine, der Mensch hat sich ja selber eingebrockt. So.
Das stimmt.
Teilweise durch Unwissenheit, aber dann auch einfach durch Ignoranz. Und ich meine, die Erde wird es danach noch geben. Der Erde ist das scheißegal. Und da wird auch wieder Leben entstehen. Und ich meine, es wird genug Leben einfach weiterleben, auch ohne uns. Und das ist ja auch in Ordnung so.
Mhm.
Ja, trotzdem wäre es schön, wenn man noch länger mit dabei sein könnte, irgendwie auf der Party.
Das ist richtig, ja.
Naja, dann mit diesen Worten wollen wir uns mal von euch verabschieden. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören.
Alles klar.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Einen besonderen Dank gilt der Firma Implen und den Stadtwerken Kaiserslautern sowie allen weiteren Sponsoren, die ihr auf unserer Website finden könnt.